Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Feuilletons dieser Woche haben sich oft um Menschen gedreht, die daneben liegen, die etwas falsch deuten, mal in Unkenntnis, mal bewusst. Hans Zippert ist ein Wiederholungstäter in puncto kalkulierter Trugschluss und gewollter Falschbehauptung. In den meisten Museen gilt keine Maskenpflicht mehr, schrieb er in seiner Kolumne für die Welt noch wahrheitsgemäß, um dann sympathisch ins satirisch Imaginierte abzubiegen. Besucher werden aber gebeten, den Objekten nicht zu nahe zu kommen. Gerade Porträtierte auf älteren Ölgemälden könnten sich infizieren, da sie in der Regel ohne Maske dargestellt wurden. Zu lachen gab es sonst allerdings wenig in den Feuilletons dieser Woche. Wir sollen verschwinden. Ein europäisches Volk von 40 Millionen Menschen soll verschwinden, schrieb der ukrainische Autor Juri Andruchowitsch in der Frankfurter Allgemeinen. Und sein Landsmann und Kollege Serhii Jardan in der Zeit? Die Russen plündern, vergewaltigen, quälen und vernichten die Ukrainer, allein deshalb, weil sie Ukrainer sind. Das ist ein Genozid. Ist es das wirklich? Oder doch eine emotional verständliche Überinterpretation? Andrian Kreie ließ in der Süddeutschen Zeitung den Rechtswissenschaftler Michael Bothe das relativ enge Kriterium für Völkermord erklären. Der Täter muss in Völkermordabsicht handeln. Das heißt, er muss eine nach in der Konvention aufgezählten Kriterien wie Rasse, Religion und dergleichen bestimmte Gruppe durch Ermordung, Verfolgung oder ähnliche Missetaten vernichten wollen. Der Holocaust-Forscher Eugene Finkel kam in demselben SZ-Artikel zu dem Schluss: Ja, das ist ein Völkermord. Als Beleg nannte Finkel den, wie er glaubt, von der russischen Führung abgesegneten Text des Kolumnisten Timofej Sergejtsev, den eine staatliche russische Nachrichtenagentur direkt nach den Gräueltaten in Butscha veröffentlicht hatte. Sergejtsev schrieb darin, die Unterscheidung, das ukrainische Volk ist gut, die ukrainische Regierung ist schlecht, gelte nun nicht mehr. Soll heißen, alle Ukrainer sind schlecht. Alle Russen sind Feinde für die Ukraine im Moment, sagte Andriy Melnik, ukrainischer Botschafter in Deutschland, im Gespräch mit Simon Strauß von der FAZ und entpuppte sich damit als genauso ideologisch. Vermutlich ein Fall von unmenschlicher Fehleinschätzung durch Krieg und Hass. Man muss sich das einmal klar machen. Derselbe Botschafter, der unaufhörlich an das moralische Gewissen der Deutschen appelliert, spricht jedem einzelnen Russen, also selbst einem Putin-Kritiker wie Nawalny, die menschliche Individualität ab, indem er ihn aufgrund seiner Nationalität zum Feind erklärt. Simon Strauß reagierte in der FAZ mit genau der richtigen Frage. Haben Sie keine russischen Freunde? Die bezeichnende Antwort des ukrainischen Botschafters? Nein, nie gehabt. Was mich beunruhigt, sagt der Philosoph Michel Jeltschaninow im Gespräch mit dem Neuen Spiegel mit Blick auf Putins allzu bekannte Fehldeutung, er glaubt womöglich wirklich, dass die ukrainischen Machthaber Neonazis sind. Es macht den Eindruck einer ideologischen Gefangenschaft. Der Philosoph hat ein Buch mit dem Titel »In Putins Kopf« geschrieben, meint also, den russischen Präsidenten wenigstens etwas zu verstehen. Putin-Versteher, also das deutsche Wort mit abwertender Bedeutung, hat schon als Lehnwort einen Eintrag im englischsprachigen Wikipedia, berichtete Sandra Kegel in der FAZ und erwähnte, dass dieses deutsche Wort auch in Russland gebraucht wird, allerdings absichtlich falsch, nämlich euphemistisch gedeutet. Unter dem Namen Putin-Versteher vertreiben russische Firmen patriotische Memorabilia mit Putins Konterfei. Amazon deutet sich Worte erst gar nicht schön, es verbietet sie einfach. Amazon erklärt Lohnerhöhung zum L-Wort, titelte Hans-Georg Rodeck in der Welt. Der Konzern bereitet gerade eine App zur internen Kommunikation seiner Mitarbeiter in den USA vor. Diese App filtert automatisch vermeintlich schlechte Worte, Bad Words, heraus, löscht sie einfach. Unter anderem die englischen Ausdrücke für Lohnerhöhung, Gewerkschaft und Freiheit. Der Filter würde die Mitarbeiter schützen, drehte Amazon die Maßnahme dreist in ihr Gegenteil um. Orwell lässt grüßen. Etwas als Schutz einer Gemeinschaft verkaufen, was nichts anderes als menschenfeindliche Zensur ist. Apropos Zensur. man kann schwerlich abstreiten, dass wir durch das etablierte Korrektheitsklima in eine Ära der zweiten Zensur geraten sind, sagt der Philosoph Peter Sloterdijk im Gespräch mit Ulf Poschert für die Welt am Sonntag. Allzu viele arbeiten daran mit, dass Inquisitoren und Zensoren an die Macht kommen. Der Inquisitor, die Inquisitorin, sprechen sich selbst zwei Vollmachten zu. Erstens die Abschaffung der Anführungszeichen. Zweitens das generelle Ironieverbot. Was? Ironieverbot? Nicht in dieser Kulturpresseschau. Handke im Bett, konnten Übermüdete in der Zeit lesen, lagen damit aber gehörig daneben. Denn die Überschrift lautete in Wirklichkeit Handkäs mit Beat. Peter Feldmann, Oberbürgermeister von Frankfurt am Main, hatte in einem Schreiben zur Eröffnung eines Museums über elektronische Musik behauptet, Techno habe seinen Ursprung in Frankfurt. Und das, obwohl Techno aus den USA kommt. Jens Balzer reagierte mit Ironie. Vielleicht findet demnächst ja auch noch jemand heraus, dass der Hip-Hop in Wahrheit aus Darmstadt stammt und der Bossa Nova aus Rüsselsheim.